The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast Frank Smilgies über den Umgang mit dem Tod der Eltern, das persönliche Sterben und Vorteile der eigenen Endlichkeit. Ich begrüße den Schauspieler, Kabarettisten Frank Smilgies in meiner Sendung. Lieber Frank, hallo.
Hallo Chris, vielen Dank. Du hast meinen Namen genau richtig ausgesprochen. Es passiert nicht so oft.
Wie spricht man dich denn aus?
Gerne Smilgies, ja, weil man ja auch nicht Stein sagt, sondern Stein. Und dann glauben die Leute immer, es heißt Smilgies. So. Ach so. Das ist, glaube ich, der Grund.
Ach so, okay. Nein, das wäre mir ganz peinlich, wenn ich dich falsch ausspreche. So einen schwierigen Namen hast du jetzt auch nicht. Ist auch ein ganz schöner Name, finde ich. Ist interessant.
Dankeschön. Ja, kommt aus dem Baltikum, das ist so Litauen.
Okay. Ja, ich bin tatsächlich auf dich aufmerksam auch geworden, also jetzt aktuell. Jetzt habe ich ja auch gesehen, damals die Theatergruppe, die du hattest und so. Ich kenne das ja auch alles, aber ich habe diese Shorts von dir gesehen. Also ich habe diese, du machst so kleine Schnipsel an Videos, da hast du immer eine Zigarette in der Hand und erzählst irgendwie, wie kann man das erklären, abstrakte Sachen.
Ja, das ist so meine Psychosauna, das brauche ich, ja. Das ist mein alter Ego, Gordon Brettsteiger, nenne ich das.
Ja, genau,
Gordon Brettsteiger, ich habe das früher auch öfter live gemacht, bin damit so ein bisschen getourt und so. Das habe ich jetzt eher ins Internet verlegt, eigentlich bei Insta.
Ja, genau, da habe ich es nämlich gesehen, ja.
Da mache ich einfach, was ich möchte. Und wem es gefällt, der nimmt es mit. Viele Leute sind, glaube ich, irritiert. Aber wie gesagt, es ist so meine Psychosauna oder mein Spaß an mir selber. Ich will da auch nichts erklären. Ich finde, das hat auch eine rote Linie. Und wer das auch mitfindet, der ist herzlich eingeladen.
Ja, ich find's super. Ich meine, es sind irgendwelche Ideen ja letzten Endes, die du hast, die du da irgendwie verarbeitest. Und man könnte sagen, eigentlich macht nichts Sinn. Aber irgendwie doch, ja, von dem, was du da erzählst.
Ja. Also das mit dem Nicht-Sinn ist immer so eine Sache, also so richtig sinnlos ist ja fast nichts, ne? Also beziehungsweise ist immer, entscheidet der Kontext, der Zusammenhang, was wirklich sinnlos ist. Ich finde auch nichts, was Künstler machen, verrückt, weil das, was verrückt ist, findet im ganz normalen Leben statt, das ist das Verrückte. Und das ist eigentlich nur Dichtung, wenn man in einer Minute irgendwas, also man verdichtet das, was um einen herum ist oder in einem ist und macht was draus. Und das macht natürlich jeder anders. Und ich mag eben diese Sachen bei Gordon Brettsteiger so, oder was heißt, ich kann nicht mal sagen, dass ich es mag, sondern ich brauche das so, weil das schießt aus mir so raus. Ich mache das ja relativ häufig und bin selber überrascht, wie viel mir da einfällt. Es muss raus. Genau.
Aber magst du die sozialen Medien? Arbeitest du gerne da drinne, dass du sagst, boah.
Nee, das kann ich nun wirklich nicht behaupten. Ich bin auch niemand, der sich privat da reinmischt. Also ich schreibe jetzt nicht, ich sitze im Zug und der hat wieder Verspätung oder sowas. Also ich will das damit auch nicht anderen absprechen, dass das für die wichtig ist, aber für mich ist das nicht wichtig. Das gibt mir nichts. Ich mag diese sozialen Medien schon auch so als Inspirationsquelle am ehesten. Ja, ob das Bilder sind, Filme, aber weder als Nachrichtenquelle noch als Kommunikationstool, also taugt das für mich.
Okay, na gut, aber trotzdem ist es ja so ein bisschen, ich meine, es gibt ja viele Künstler, die schauen halt oder merken ja auch mit der Zeit, okay, ich muss ein bisschen dranbleiben, wenn ich dranbleiben will, dann komme ich da nicht dran vorbei, mich auch im Internet zu präsentieren. Weißt du, so meine ich das auch.
Ja, also wir kommen alle nicht dran vorbei. Es ist so wie mit der Erfindung des Autos. Da kann man sich lange sträuben und die Pferde liebhaben und auf Tradition pochen und so. Aber das ist einfach so. Da sind wir jetzt und dann müssen wir auch damit umgehen und das benutzen. Die Frage ist halt immer das Wie. So.
Ja, also was ich vorhin gesagt habe, das Theaterduo, auf was ich was ich angesprochen habe, war, das ist Ulan und Bator. Das ist relativ bekannt eigentlich. Kenn mal, das bist du zusammen mit einem Kollegen. Euch gibt's auch noch, oder?
Ja, Gott sei Dank. Ja, also ich habe mal von dem Sänger von Killing Joke gehört, der hat über seine Band gesagt, das sei seine Universität. Und das ist Ulan und Bator und die Zusammenarbeit mit Sebastian für mich auch. Genau. Mhm. Also das ist nicht nur Beruf, sondern das ist auch, auch eine Inspirationsquelle natürlich. Ganz viel lernen, also was ich nicht kann, kann er und hoffentlich umgekehrt. Wir ergänzen uns gut und in manchem sind wir genau gleich. Das ist das Rezept, das es uns nach so vielen Jahren noch gibt. Also wir machen das jetzt schon gefühlt immer, seit 23 Jahren, 24.
Ihr habt immer so Strickmützen auf. Das vielleicht auch, wenn jemand jetzt so sagt, wer ist das nochmal, wenn man den Namen nicht kennt, aber die Strickmützen, so zwei Herren mit Strickmützen, das hat man vielleicht schon mal gesehen, ja, auf der Bühne.
Das war jetzt kein Konzept. Wir haben uns jetzt nicht hingesetzt und überlegt, was gibt's noch nicht damals, sondern wir sind da mehr so reingeschubst worden. Wir kamen vom Theater, vom ganz klassischen Stadttheater und hatten Bock, was Eigenes zu machen und hatten dann damals in Köln die Einladung zu einer sogenannten Comedy-Mix-Show. Und vom Theater kommend waren wir natürlich die Größten und wussten alles besser und dachten, Comedy, das machen nur die, die kein Theater können, und sind dann natürlich eines Besseren belehrt worden. Hm. Und waren dann plötzlich da drin. Und ja, auch das war eine Uni. Und ja, und wir für den allerersten Auftritt sollten wir uns was überlegen, wie wir heißen, was wir machen, wie wir aussehen. Und da wir ja Comedy doof fanden, damals haben wir uns überlegt, wir machen Anti-Comedy. Das ist uns, glaube ich, gelungen in dem 5-Minuten-Auftritt. Und Sebastian hatte so eine Mütze mal gefunden auf dem Spielplatz, so eine Kindermütze, die sich unterm Kinn zubinden lässt. Und dann haben wir uns eine zweite stricken lassen von einer Freundin und sind damit auf die Bühne. Und seitdem gab's das, und dann wurden wir natürlich seitdem gefragt, warum diese Mützen. Das konnten wir uns zu Beginn noch gar nicht, das konnten wir noch gar nicht erklären, aber heute wissen wir, das ist, die Mützen sind sozusagen die Clownsnasen, so ein Tool, über das man an Quellen kommt, wie bei vielleicht bei einer Droge oder sowas, und Dinge erlebt, die man ohne das nicht erleben kann, wobei ich eher die Mütze empfehlen würde oder die Clownsnase als die Droge.
Als ich dich angefragt habe jetzt für den Talk, hast du, ja, ich will mal sagen, fast ungewöhnlicherweise, aber es hat mich sehr erfreut, in gewisser Weise, wenn man davon sprechen kann, eben in diesem Kontext von dem Thema, dass du gesagt hast, dass du gerade den Verlust deines Vaters, gell, ob ich erlebt hast, und damit auch angedeutet hast, dass du gerne darüber reden möchtest.
Ja, ich bin jetzt gar nicht so der Typ, der unbedingt, Stichwort Facebook, sich in der Öffentlichkeit oder in einer scheinbaren Öffentlichkeit so über private Dinge unterhalten muss. Das mache ich lieber, normalerweise lieber, was weiß ich, bei einem Spaziergang um den See oder sowas. Aber in dem Fall mit der Erfahrung habe ich so gedacht, das interessiert vielleicht, also das hat halt so einen übergeordneten Charakter. Wenn du jemand wie den Vater verlierst, was das mit einem macht und so, also das ist ja nicht nur privat, sondern das ist, betrifft ja viele Menschen. So, wie gehst du damit um? Was passiert dann um dich herum und in dir selbst? So, das ist eine irrsinnige Erfahrung. Ich stecke natürlich noch tief drin, weil mein Vater erst vor 4 Wochen gestorben ist. Und ja, das arbeitet natürlich weiter.
Ja, natürlich. Also ich hab ja dir auch geschrieben, ich finde das auch aus dem Grund ganz interessant, weil ich einen ganz anderen Background habe, weil ich zum Beispiel auch nie wirklich Kontakt zu meinem Vater hatte, nur so sporadisch immer mal ab und zu, weil er hat die Familie mit 4 Jahren, als ich 4 Jahre alt war, verlassen, ist dann gestorben 2020. Das habe ich aber eigentlich gar nicht, also die neue Familie hat mir das gar nicht gesagt, das habe ich nur durch einen Zufall erfahren. Es macht immer was mit einem, aber ich habe natürlich dann ein ganz anderes emotionales Verhältnis zu. Wie hast du dich denn generell, bevor das passiert ist, überhaupt mit dem Thema Tod beschäftigt? Oder hast du dich überhaupt damit beschäftigt?
Ja, Ich glaube schon. Also kann man sich mit dem Thema Tod gar nicht beschäftigen. Also ich weiß nicht genau, worauf du abzielst. Meinst du jetzt, indem ich mich da bilde, lese, mich mit Leuten unterhalte oder fängt das schon mit dem Gedanken an? Also ich finde, Kunst machen zum Beispiel ist die Beschäftigung auch mit dem nicht mehr Dasein, also mit der Endlichkeit. Man hat nicht, also nur mal ein Beispiel, man schreibt ein neues Programm und weiß, man hat eine bestimmte Zeit dafür. Die fehlt dann woanders. Und wenn man zurückguckt, merkt man, ich hätte vielleicht in die Zeit, die ich hatte, mehr reintun können. Oder die Frage, was habe ich damit gemacht? Das ist doch eine Frage, die, glaube ich, jeder mal hat, oder? Also, und das ist dann für mich auch schon die Beschäftigung mit dem Tod. Mit Endlichkeit, dass wir nur, wie ich mal gelesen habe, ungefähr 700.000 Stunden haben.
Ja, dann klingt es gar nicht so viel. Oder so und so viel Sommer auch, wenn man sagt.
Ja, oder so und so viel Sommer. Ich habe mal in einem Interview mit Wolfgang Schäuble, kürzlich verstorben, der ist, weiß ich nicht, mit wie vielen Jahren er gestorben ist, Anfang 80, glaube ich. Also der Politiker Wolfgang Schäuble. Der wurde auch zu dem Thema befragt und zitierte Ernst Albrecht. Ernst Albrecht war lange Zeit in den 70er, 80er Jahren Ministerpräsident von Niedersachsen, der Vater von Ursula von der Leyen. Und der, so Schäuble, wurde vor seinem 60. Geburtstag gefragt, was sind denn jetzt Ihre Pläne, Herr Albrecht? Was haben Sie vor, ab 60? Und der habe geantwortet, ich bereite mich jetzt auf den Tod vor. Mhm. Und das finde ich eine Aussage, also für mich ist das eine Aussage, die bringt es eigentlich auf den Punkt. So, und ich hätte auch nicht unbedingt von einem Politiker damit gerechnet, dass da sowas kommt. Also, das ist wirklich irre, diese Aussage. Und das muss jetzt ja nicht heißen, dass ab 60 das Leben für den traurig war. Aber so das Wissen um Endlichkeit und dass eben die Jahre immer weniger sind, die man zur Verfügung hat, sich damit auseinanderzusetzen, bewusst, finde ich schon, ja. Ich nenne das auch gerne so Geschmacksverstärker. Also je weniger du hast, deswegen finde ich, älter werden auch hat ganz viele Vorteile. Das Leben, also Dinge, die Spaß machen, die machen noch viel mehr Spaß als mit 20, weil man weiß, das ist jetzt und nicht mehr lange. So. Und das muss man, ja, und das muss ja. man, das ist gar nicht so traurig, aber es macht, also ob du willst oder nicht, es ist eine Verdichtung des Lebens, älter werden. Und in dem Zusammenhang fand ich diese Aussage eben ziemlich treffend.
Also weil du das am Anfang gesagt hast, wie meine ich das? Ich glaube, dass es, also da gibt es ganz verschiedene Ansätze, denke ich, wie Menschen ja auch damit umgehen. Und ich glaube, es gibt auch Menschen, auch über 60, die da nicht drüber nachdenken oder nicht darüber nachdenken wollen und einfach immer weitermachen und sich nicht damit beschäftigen. Weißt du, das gibt es ja auch. Ist ja nicht jeder, der irgendwie anfängt, mit Mitte 50 irgendwie darüber nachzudenken, über die eigene Sterblichkeit und Endlichkeit. Deswegen habe ich das so gefragt, weil irgendwie sagt man natürlich, okay, ab einem gewissen Alter passiert es vielleicht, ab einem gewissen Alter, ist unterschiedlich, ab 40 oder 45, keine Ahnung, fängt man vielleicht an, darüber nachzudenken. Es wird einem mehr bewusst, möglicherweise. Aber es gibt aber auch ganz andere Beispiele von, genau, ich glaube, das hat ein bisschen mal auch was mit dem, wie man mit Alter zum Beispiel umgeht. Es gibt ja auch Menschen, die bereiten sich immer wie auf das kommende Alter vor. Die sagen so, ich bin jetzt Mitte 50, müsste mal überlegen, was für Medikamente ich vielleicht schon mit jetzt bald nehmen muss, damit, weil das macht man ja so in dem Alter, weißt du? Und manche Leute, die leben aber einfach immer weiter. Also das gibt's ja auch, diese Unterschiede.
Genau, und mit den ganzen Schattierungen dazwischen, ne? Also von dem einen Extrem, welche Medikamente brauche ich ab 60 und welche Farben lasse ich weg bei meiner Kleidung? Ja. Was ist erlaubt, was nicht? Für mich, ja, weiß nicht. Also man guckt zurück und ist selber überrascht, wo man sich verändert hat und wo nicht. ich hoffe immer, dass ich mich sowohl mit meiner Endlichkeit immer bewusst auseinandersetze, als auch drauf scheiße so. Und bei viel, also ich finde es in vielen Sachen finde ich wichtig, dass man jung bleibt. Also eben diese berühmte innere Jugend, ne? Die berühmte Neugier und so, die uns jung lässt, auch wenn wir greise sind. Und das bewundere ich eben auch an alten Menschen, die das immer noch haben und immer noch fragen und immer noch. Das drückt sich für mich nicht aus in Kreuzfahrten, sondern in ja eher so einer Haltung zum Leben, dass man weiterhin staunt.
Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall. Und ich glaube, also ich frage mich das immer so ein bisschen, dass man, wenn ich manchmal auch Gäste hier habe in der Sendung und die sind dann vielleicht schon über 60 oder sind schon fast an der 70 dran oder so. Ich hatte gerade letztens jemanden, einen Schauspieler, der sagt dann, naja, gut, ich könnte jetzt vielleicht auch noch ein bisschen was über die letzten Jahre schreiben als Buch zum Beispiel, aber das ist ja eigentlich nicht mehr spannend. Also das, was früher war, war spannend, aber das, was jetzt ist und was jetzt in den letzten 10 Jahren war, das hat mich jetzt eigentlich nicht mehr so bewegt. Und dann denke ich so, auf der anderen Seite ist aber eigentlich schade, weil eigentlich gerade durch das, was du auch gesagt hast, dadurch, dass man vielleicht Dinge intensiver erlebt, weil man sagt, okay, ist vielleicht nicht mehr so lange da oder es passiert nicht mehr so oft, müsste man doch eigentlich sagen, jetzt fängt, also immer mit diesem Credo aufstehen, dass man sagt, jetzt fängt es erst richtig an. Ich muss jetzt das auskosten, auch wenn ich 60 bin, auch wenn ich 65 bin, auch wenn ich 70 bin und so. Ja, und nicht sagen, okay, weil das hat ja was mit dieser Einstellung zu tun, zu sagen, oh, ja, jetzt ist eigentlich, jetzt passiert eh nichts mehr. Ja.
Genau. Wobei ich niemandem jetzt sagen möchte, du bist nicht neugierig und das lehne ich ab oder du bist deswegen dumm oder keine Ahnung. Das muss natürlich jeder selber den Weg dahin finden, was für ihn oder für sie wichtig ist und was das Leben ausmacht. Und wenn es ja für andere halt gutes Essen ist oder in der Sonne sitzen, dann ist das ja genauso okay wie andere Dinge. Aber für mich, also für mich sind zum Beispiel so Sachen wichtig wie, ich habe vor 3 Jahren habe ich plötzlich Bock gehabt, Polnisch zu lernen. Mhm. Und es gibt sicher einfachere Aufgaben im Leben als diese. Und das hat mein Leben, um mal nach einer Rubrik in der Zeit zu sprechen, das hat mein Leben wertvoller gemacht, die Auseinandersetzung damit. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich jetzt besonders toll schon besonders weit bin. Aber allein die Auseinandersetzung mit der Sprache, mit der Kultur, mit der Geschichte und so weiter, also das macht so Bock. Ich mache das jeden Tag ein paar Minuten, manchmal 20, meistens weniger. Und war letztes Jahr auch schon ein paar erste Male in Polen, so Tagesausflüge. Und ich kam mir davor wie so ein 15-Jähriger. Ne? Also wirklich auf seiner ersten Welterkundungsreise. Obwohl das Polen genauso Mitteleuropa ist wie Deutschland und sich in vielem gar nicht unterscheidet, aber in manchem eben doch. Und genau an den Punkten war ich so glücklich, dass ich im hohen Alter von 57 plötzlich solche Sachen noch erlebe, ne? Und mich erinnert fühlte an, was weiß ich, als ich mit 18 durch Europa getrampt bin oder sowas. Ich war ähnlich aufgeregt, muss ich echt sagen. Mhm. Und als ich dann zum ersten Mal versucht habe, auch nur ein Wort zu sagen, das macht einfach Spaß so. Und für mich sind es solche Dinge, die auf die ich Lust habe, die ich erleben möchte.
Ja, und das hättest du ja vielleicht auch mit 27 nicht gemacht. Also das ist ja auch nochmal.
Ja, genau. Ja, da wäre für mich auch die Ferne vielleicht interessanter gewesen, als mal eben von Berlin oder sonst wo in Deutschland nach Polen zu fahren.
Ich frage mich immer auf der anderen Seite natürlich auch wenn ich mich mit meiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetze, denke ich manchmal dann aber auch, ja, ist denn aber dann auch das im Kontext dazu das Leben so toll oder so wertvoll, dass einem der Tod so große Angst macht wiederum? Also das frage ich mich manchmal, weil wir schon, also natürlich, ich habe kein schlechtes Leben und so weiter. Ich bin auch jetzt nicht hochgradig depressiv, dass ich irgendwie die ganze Zeit denke, oh Gott, ist das alles furchtbar. Aber auf der anderen Seite denke ich so, naja, es ist auch irgendwann mal gut, also wenn es dann mal vorbei ist. Jetzt so toll ist es auch nicht. Es geht, aber es tut ja auch, nee, ich meine das ganz im Ernst, es tut ja auch viel weh.
Ja.
Also wenn du, oder du liebst, du wirst verlassen, du verlässt selbst, keine Ahnung. Es ist, du verlässt dich auf was, du wirst enttäuscht. Also dauernd passiert immer irgendwas und es ist ja nicht so, dass du stetig irgendwie glückselig bist. Und dann gibt es natürlich tolle Ratgeber, die sagen dir, wie das alles zu funktionieren hat und wie du ausgeglichen leben kannst. Es funktioniert aber eigentlich in der Praxis immer nur ab und zu und nicht die ganze Zeit. Also ich will nicht sagen, so wie so Buddhisten, die sagen, alles Leben ist Leiden. Das meine ich gar nicht damit so stark. Aber ja, irgendwann ist es eigentlich mal an so einer Grenze, beziehungsweise man sagt, naja gut, auch wenn man älter wird letzten Endes. So, weißt du, es gibt ja so diese, die sagen, da habe ich irgendwie habe ich 50 Jahre gesund gelebt, jetzt bin ich irgendwie 75, ja. Und was hat es mir genutzt? Also hätte ich besser mal irgendwie auf die Kacke gehauen, ja, letzten Endes, und hätte mal das ausgekostet. Zu sehr ist natürlich auch wieder nicht gut, aber weil das sind ja die letzten Jahre, die ich dann verlängere. Also ich verlängere ja nicht mein Leben vielleicht in seiner Blütezeit, sondern vielleicht mein Leben, dass ich sage, ich werde nicht 85, sondern ich werde 90. Ja, ja. Aber ist das jetzt so wertvoll dann? Also ist das, weißt du, was ich meine? Also so ein bisschen.
Ja, ja, ja. Es, da fällt mir so viel dann dazu ein, dass ich gar nichts sagen kann. Also ich habe neulich vor ein paar Wochen jemanden getroffen, so Anfang, Mitte 70, der sagte, ja, die Leute sagen immer, das Leben sei so kurz und so. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde es total lang. Der freute sich quasi schon auf seinen Tod. Und das ist auch wieder spannend, ne, wie man darüber nachdenken kann. Also ich glaube, viele haben halt Angst vor dem Tod, weil es das große Unbekannte ist. Und das ist der eigentliche Grund. Eigentlich will man sich freuen, dass die Plagerei des Lebens aufhört, aber man weiß halt nicht, wohin es führt. Und das ist dann die Antwort, warum man nicht sterben will. Aber ich habe irgendwann mal den Satz gelesen, irgendeine buddhistische, indische oder weiß der Teufel, woher Weisheit. Wenn ich komme, weine ich und alle lachen. Wenn ich gehe, lache ich und alle weinen. Und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, was das Individuum verstehen könnte auf dem Weg dahin. Dass man nämlich sich freut, wenn das Plagen vorbei ist.
Ja, ich glaube natürlich auch, dass man das immer so locker, flockig, wie ich das jetzt gerade behauptet habe, das geht immer so lange gut, bis man vielleicht selbst krank ist oder kurz vor dem Tod steht, bewusst, dann sagt man wahrscheinlich, nein, ich will nicht. Das spielt natürlich auch eine Rolle, glaube ich. Aber ich denke, am Ende des Tages hat man sowieso nur die Möglichkeit, das loszulassen und einfach einzutauchen, ob man will oder nicht. Ich glaube, alles andere wäre fatal. Vielleicht spuken deswegen auch noch irgendwelche Leute herum, weil sie das nämlich nicht gekonnt haben. Also ich glaube einfach, dass du hast ja sowieso keine Wahl dann irgendwann. Und deswegen musst du da dich wie, du musst wie eintauchen, glaube ich, um da auch friedlich gehen zu können. Wie war das denn, beziehungsweise jetzt der Verlust deines Vaters, hat sich das angekündigt oder war das ein etwas Überraschendes?
Das hat sich angekündigt, der hat, man konnte es ihm ansehen. Ich bin halt alle paar Monate und zuletzt alle paar Wochen zu meinen Eltern gefahren, um mich zu zeigen und um gemeinsame Zeit zu haben. Und bei einem dieser Besuche hab ich dann in seltener Hellsichtigkeit sozusagen, ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu eitel, aber ich war selten so klar in der Birne wie da, ihn angeguckt und gedacht, nee, jetzt muss ich hier bleiben, weil das geht jetzt rucki zucki und so war das dann auch. Es ging dann über ein paar Wochen und dann, ja.
Und wie alt war dein Vater, wenn ich fragen darf?
80.
80.
Mhm. Und ich will jetzt gar nicht so viel über ihn sprechen, sondern eher darüber, dass die Dinge manchmal, also für mich, ich habe das gerade so diese Hellsichtigkeit genannt oder wie ich das nicht oft hatte in meinem Leben, wo mir so Dinge klar wurden. Ne? Was weiß ich, ich will Künstler sein oder ich will diese Frau oder ich muss hier weg. Ne? Es gibt so oft, oder scheiße, ich glaube, ich bin krank und muss was tun oder ich will nicht so weiterleben. Immer so Kreuzungen, an denen man steht. Und oft weißt du dann nicht rechts, links, geradeaus oder zurück und manchmal weißt du es genau. Und warum das so ist, keine Ahnung. Aber in dem Moment, als ich ihn sah, sah ich, da ist jetzt echt wenig Zeit. Und zum Glück, und da bin ich wirklich dankbar, konnte ich mir die Zeit nehmen. Ich hatte keine Jobs, keine Verpflichtungen, die wichtiger gewesen wären und konnte mich dem dann widmen, sozusagen. Und das, was so mit mir selber passiert, das ist irre. Also so ähnlich habe ich mich auf eine andere Art, aber doch auch gefühlt, als mein erstes Kind zur Welt kam. Dass plötzlich eine Explosion stattfindet und danach, dann ist erstmal so großer Nebel und der lichtet sich dann mit der Zeit. Und dann haben sich Dinge neu justiert. Und in so einer Phase bin ich auch gerade. Das ist das, was es für mich auch so faszinierend macht.
Mhm. Aber natürlich dann, also anders, oder? Weil es natürlich was mit Verlust zu tun hat, wenn das Kind auf die Welt kommt.
Aber ich stehe anders im Leben als vor diesem Ereignis. So, in dem Fall ist es ein Tod und bei einer Geburt ist es so eine Geburt. Aber ich stehe anders da im Leben als vorher und ich weiß noch gar nicht, wie. So, ich wache jeden Morgen auf seitdem und gucke wieder neu, so was passiert gerade. Also ich spüre, da sind so Vorgänge, Prozesse im Gang, über die habe ich gar nicht so die Oberaufsicht, sondern da entscheidet sich manches und ich muss dem folgen. So.
Aber ist das auch deshalb, weil, also ich glaube ja immer, dass es auch was mit der eigenen Sterblichkeit zu tun hat, wenn man dem Tod begegnet von anderen Menschen, dass man, wie man sich damit auseinandersetzt, ist das für dich vielleicht auch ein Prozess, weil du merkst, okay, ich beginne auch dann der Ältere zu werden oder der Älteste irgendwann eines Tages zu sein. Also ich bin so wie im Teenageralter des Altwerdens, ja.
Nee, das ist es weniger. Also klar, ich bin jetzt durch seinen Tod plötzlich das Familienoberhaupt, ne? Männliche Familienoberhaupt. Also dass ich sterbe und so, das ist halt immer schon ein Thema bei mir gewesen. Und ich hatte vor 11 Jahren mal eine Herz-OP und da war das sowieso total stark, diese Auseinandersetzung. Und hat auch nochmal essentiell das vorangetrieben, die Auseinandersetzung mit dem Thema. Nee, es ist eher jetzt so, dass wie bei einem Fußballspiel, du nimmst den Libero raus oder den Torhüter und das ganze Ding ist ein anderes plötzlich und du musst die umbauen. Und dadurch, dass er jetzt weg ist, vom Spielfeld ist, ist das große Ganze mit allen anderen, die noch da sind, ist plötzlich ein komplett anderes Spiel geworden. Und das ist das, worin ich mich befinde. Es ist nicht so, dass ich denke, ich bin der Nächste, sondern es ist eher, ich muss jetzt dieses Spiel ohne ihn spielen.
Aber hast du noch Geschwister, die auch damit umgehen? Und wie gehen die ähnlich damit um?
Das weiß ich nicht. Also nicht, dass wir uns nicht unterhalten, aber mein Bruder ist, stelle ich immer wieder fest, der hat, was ich auch faszinierend finde, da oft eine andere Denke. Aber wie er jetzt in diesem speziellen Fall, also so die Bilder, die ich da finde, ich glaube, er würde andere finden für sich. Glaube ich. Mhm. Also er setzt sich sicher genauso damit auseinander, aber die mit anderen Bildern. Ja.
Was glaubst du denn, weil du sagst, so das große Unbekannte, vorhin hast du gesagt, glaubst du, dass nach dem Tod was kommt? Also wie bist du denn da aufgestellt?
Fast hätte ich gesagt, ich hoffe nicht. ich habe bei irgendwem mal gelesen, es sei tröstlich, dass man irgendwann in die Bedeutungslosigkeit darf. Irgendwie so sinngemäß. Denn darum geht es ja auch, gerade wenn du Kunst machst oder in der Öffentlichkeit stehst, du willst ja, dass das eine Bedeutung hat im Sinne von, dass das jemand interessiert. Ne? Und das ist manchmal auch anstrengend. Also man macht das ja nicht dafür, aber es spielt eine Rolle. Vieles wird daran gemessen. Relevanz. Und ich stelle mir einen Zustand, in dem solche Fragen völlig weg sind, total schön vor. Und insofern, also ich persönlich, ich bin jetzt nicht ungläubig oder unspirituell oder, also wir sind auch nicht die Krone der Schöpfung. Aber ich glaube jetzt nicht an das Fegefeuer oder leider auch nicht an, oder was heißt leider, auch nicht an Wiedergeburt oder so. Weil ich denke, dass unser Gehirn das gar nicht zulässt, sich Dinge vorzustellen, die da in diesen Dimensionen stattfinden. Da sind wir sowas von außen vor, glaube ich. Nicht, dass das die Auseinandersetzung stoppen sollte. Man sollte sich schon damit also ich mag mich damit immer auseinandersetzen, aber keine Chance. Und das finde ich irgendwie auch gut, dass es dann Ruhe im Karton so ist.
Naja, gut, okay. Also ich meine, vielleicht sehe ich das, also ich bin jetzt nicht so atheistisch geprägt oder so, dass ich sage, ja, dann ist es vorbei. Also das wäre mir dann doch am Ende des Tages zu nüchtern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, manchmal hat man diese Gedanken, denkt so, naja, vielleicht ist es einfach so. Dann ist es halt so.
Ich glaube, dass, Entschuldigung, ja? ich glaube, dass all diese Betrachtungsweisen, also für mich zumindest, nicht gelten, weil das alles, also Atheist, nüchtern, zu einfach, das spielt, wenn man da auf diese andere Seite geht, glaube ich, alles keine Rolle. Also das ist sozusagen von einer Qualität, die wir uns nicht, also die was anderes ist als die tollste, höchste Güteklasse, die in unserer Welt vorkommt. Es ist eben das Nichts oder der Trost oder das große göttliche Egalsein, in dem wir uns dann befinden. Aber um es nochmal zu sagen, wir kommen eh nicht dahinter. Also deswegen, ich glaube, es wird eher etwas sein, was uns am meisten staunen macht. Also es ist, das Nichts gibt es nicht. Also selbst wenn ich sage, wir verschwinden im Nichts und in die Bedeutungslosigkeit, auch das gibt es da nicht. Weil diese ganzen Kategorien Nichts oder etwas es dort nicht gibt, glaube ich. Und dass ich sage, glaube ich, hat eben mit Glauben zu tun und nicht mit Wissen oder Erkenntnissen.
Ja, ich denke halt immer, die Welt ist so komplex und wir wissen so wenig über eigene Existenz und über irgendwie, wir sind auf einem runden irgendwas in einem schwarzen Nichts und so. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Wir haben auch keine Ahnung, was wir sind und wir versuchen Begrifflichkeiten zu finden für dies und das und jenes. Und wir sind so weit weg von all dem, was vielleicht Wahrheit ist. So, von daher finde ich, ist das Ganze, was danach kommt, auch so ein riesiges Fragezeichen. Also, dass ich mit so einer Erklärung, und das ist vielleicht auch ähnlich, wie du das jetzt gemeint hast, so eine menschliche Erklärung, also mit oder menschliche Worte dafür finden, ist eigentlich sinnlos. Ja. Wir können das Leben ja gar nicht erklären. Wie sollen wir den Tod dann erklären? Ja? Wir wissen ja gar nicht, was das alles ist. Und es ist wahrscheinlich was komplett anderes, als wir denken. Ja?
Das glaube ich auch. Und wir wissen ja über uns selbst auch so wenig. Also ich stehe oft da und denke, oh Gott, ich dachte, ich bin ein anderer.
Okay, ja, na gut, ja. Na, das geht mir jetzt nicht so.
Ja, nicht, dass ich jetzt völlig irritiert durchs Leben laufe, aber ich denke auch da in bestimmten Zusammenhängen, ich hatte ein anderes Bild von mir, sagen wir es mal so. Nicht, ich bin ein anderer, aber ich habe gelegentlich im Leben dagestanden und gedacht, boah, ich hatte ein ganz anderes Selbstbild. Ich bin doch gar nicht so toll oder gar nicht so stark oder gar nicht so schwach. Also ich war zum Beispiel erstaunt darüber, dass ich jetzt mit dem Sterben meines Vaters so in der Bewältigung der profanen Dinge, Bürokratie und so, und sehr strukturiert vorgehen konnte, trotz meiner Trauer. Das hat mich positiv überrascht. Aber es gibt in anderen Bereichen immer wieder Situationen, wo ich eben negativ überrascht bin oder halt in dir gedacht hätte, dass ich das bewältige oder dass ich damit klarkomme. Dann ist das gar nicht der Fall. Und das beweist eben, was weiß ich denn? Mhm. Also, mein Sohn, ich oft gefragt habe, wie war es in der Schule? Und er sagte, keine Ahnung. Ja. So, als müsste er das nicht wissen. Aber irgendwie habe ich ihn auch immer verstanden, wenn er sagte, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung.
Ja. Das ist, meine Tochter sagt das auch immer, auch wenn ich sage, was, wenn sie sagt dann, ja, wir müssen da für irgendeine Arbeit lernen. Und dann sage ich, um was geht's? Sie sagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Dann sage ich, keine Ahnung. Aber ihr habt es doch im Unterricht. Was habt ihr denn im Unterricht da gemacht? Keine Ahnung.
Ja. Das kenne ich auch besonders aus der Schulzeit so.
Und ich verstehe das, weil man letzten Endes wo ganz anders ist, auch irgendwie mit seinem Kopf, weißt du, so. Und
ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich kann auch oft auf die Frage, wie geht's, ja gar nicht antworten. Also ich habe jetzt nach dem Tod meines Vaters immer wieder mich sagen hören auf die Frage, wie geht's dir eigentlich, gut. Und das hat mich auch überrascht. Es geht mir gut, aber was heißt das schon, dass ich irgendwie finde, dass alles am rechten Platz ist mit dem, was da passiert. Und natürlich geht es mir manchmal schlecht, ist doch klar. Aber oft kann ich sagen, es geht mir gut, ist okay. Es ist alles an dem Platz, wo es stehen muss irgendwie. Und Mangel, Probleme und Aufgaben, mein Gott, haben wir 365 Tage im Jahr.
Aber deine Mutter lebt noch.
Ja.
Mhm. Und wie, also gar nicht, wie geht sie damit um, aber wie gehst du dann mit deiner Mutter um und auch mit dem, also mit dem, du merkst, du spürst ja auch ihren Verlust, oder?
Ja, also ich habe ja nun viele Wochen auch vor allen Dingen mit ihr dann verbracht. Mein Vater schlief dann schon meist und wir haben ganz viel geredet. Also wir haben darüber geredet. Das hat schon gut getan. So. Hm. Also, um auf deine Frage zu antworten. Wir haben auch gelacht zwischendurch, natürlich. Weil ohne Lachen ist alles nur noch schlimm. Das war uns auch beiden gleichermaßen klar, dass das erlaubt ist. Und dass nicht nur das, sondern dass man auch lachen muss. Dass man das nicht vergessen darf. Ne, denn die Traurigkeit ist, das ist wie so ein Ton, der ununterbrochen läuft. Also ich sehe mich auch jetzt manchmal so im Alltag da einfach nur so sitzen und vor mich hin starren, weil ich diesen Ton höre. Aber es gibt ja auch andere Ebenen und andere Töne und andere Farben des Alltags. Und dann lache ich auch, klar. Und deswegen, also ich habe mich selten so gut mit meiner Mutter, also ich habe mich immer gut mit meiner Mutter verstanden, aber selten so gut wie jetzt. Wir waren uns da wirklich, die ganze Familie, auch mein Bruder, wir sind, also das ist, wenn man das so sagen kann, so ein positiver Aspekt. Wir sind noch enger geworden und noch einiger vor allen Dingen, wie man mit dem Tod meines Vaters umgeht.
Würde dir denn, glaubst du, dir würde was fehlen, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hättest oder nicht machen würdest, weil du...
Das ist ja fast so, ob ich das jemand empfehlen kann. Hey, du musst unbedingt mal diese Erfahrung machen. Also aus jetziger Sicht ja, aber ich hätte sie nicht gebraucht, glaube ich. Also,
weißt du, warum ich das
frage? Wenn ich sie nicht gekannt hätte, ja.
Weil ich ja einen anderen Ansatz habe, ja. Ich habe so kein so gutes Verhältnis zu meinen Eltern generell gehabt. Und wenn ich sowas höre, so eine Geschichte zum Beispiel höre, dann das ist ja eine Geschichte, die passiert sehr, sehr oft. Ja, ist ja nicht so, dass sie, das ist ja jetzt nicht eine einmalige Erfahrung, die du da gemacht hast, sondern es gibt viele Menschen, denen passiert das. Und dann denke ich, und ich versuche mich die ganze Zeit da rein zu versetzen, ja. Aber für mich ist ja der Verlust meiner Eltern eine ganz andere Geschichte, ja. So. Und dann denke ich, naja, aber ich verbinde das natürlich aber auch mit so einer Zusammengehörigkeit. Also dadurch, dass man ein enges Verhältnis miteinander hatte, ist der Verlust natürlich auch so hart. Und deswegen ist das eigentlich eine schöne Erfahrung, weil ich zum Beispiel dieses enge Verhältnis gar nicht habe. Und dadurch ist für mich zwar der Verlust nicht so hart wie für dich, aber ich habe halt auch nicht die Zusammengehörigkeit. Das meine ich.
Du wirst, also mehrere Sachen, du wirst lachen. Also auch meine Herz-OP war eine schöne Erfahrung. Mhm. Weil ich, also der erste Kaffee nach der OP auf der Intensivstation war der beste Kaffee meines Lebens. Und das war nur so eine Krankenhausplörre. Verstehst du? Also, und trotzdem möchte ich es niemandem empfehlen, eine Herzoperation zu erleben, denn das geht oft schief. Und das andere ist, du sagst jetzt, dein Ansatz sei ein anderer. Das klingt für mich so ein bisschen, als hättest du dich bewusst dafür entschieden. Das hast du natürlich nicht, glaube ich. Also du hast einfach, in deinem Leben war es so, dass, ne, es dieses Verhältnis mit deinen Eltern gab. Du hast dir das nicht ausgesucht. Und ich glaube, Energie ist gerecht verteilt. Nee, das führt auf die falsche Fährte. Was ich sagen will, ist, um dir vorzustellen, wie das für mich war mit der Familie, reicht schon, wenn du dir einfach die liebsten Menschen in deinem Leben vorstellst, wo plötzlich der eine geht und was dann mit euch, die ihr bleibt, passiert. Und schon hast du es. Also das ist gar nicht unbedingt so ein Familiending. Ich bin auch gar nicht so ein ausgeprägter Familienmensch im Sinne von, ich muss da jetzt jeden Tag bei denen sein und so und Kaffee trinken. Aber es ist eher so, was, ja, wie Wahlverwandtschaften, wie Freunde, wie der Partner.
Naja, gut, okay. Also das natürlich, das kann ich verstehen. Und letzten Endes, ich meine einfach nur so, dass man also dass dazu eben auch ein ganz schöner Teil gehört, um dann auch diesen sehr schlechten, sehr schweren Teil empfinden zu können, gehört aber auch ein sehr, sehr schöner Teil dazu. Das ist einfach dieses, weißt du?
Ja, genau. Also deswegen auch, du sprachst vorhin von dem Leiden und dass man irgendwann durch sich freut auf den Tod, um vom Leiden erlöst zu sein. Aber Leiden ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass man Freude empfindet überhaupt. Wenn es nur Freude gäbe, gäbe es keine Freude.
Ja, also wobei ich meinte nicht, dass man sich freut auf den Tod, sondern ich meine einfach nur, dass man sagt, vielleicht machen wir uns manchmal zu viel vor. Also dass wir selber als Menschen sagen, es ist, das Leben ist so wertvoll, der Tod ist das Schlimmste, sondern dass wir vielleicht eher versuchen, gesund damit umzugehen, so wie man sagt, das ist halt Teil des Lebens, ja, so. Aber wir wollen jetzt, und das Leben ist super. Aber wir wollen es jetzt nicht höher machen, als es ist, für einen selber. Weil ich meine, wie viele Leute gibt es, die irgendwie dann, ich merke das ja auch so in meiner Generation, die werden dann, ich bin jetzt 46 und dann irgendwann knallen die Leute wie durch. Also die werden älter, die haben, man merkt, dass diese Endlichkeit oder dieses Älterwerden, die können irgendwie nicht damit klar, kommen nicht so damit klar. Und werden irgendwann wie verrückt, habe ich das Gefühl. Also kommen dann auch nicht mehr so ein Zugang, vielleicht auch zu jüngeren Generationen, weißt du, dann passiert das und so weiter, dann sind sie den ganzen Tag am Schimpfen. Also ist jetzt natürlich ein bisschen plakativ gesagt, aber absolut, nicht jeder geht gut mit dem Alter um, mit seinem eigenen Alter, weißt du. Viele scheitern, das ist ein psychisches Problem, glaube ich vor allem, dass man daran irgendwann scheitert, wenn man nicht in der Lage ist, damit umzugehen. Und dann wird man wie verrückt, weil man weiß sich nicht mehr zu helfen. Ja. Also wenn du natürlich ganz normal, unbewusst, sage ich mal, die ersten 20, 30 Jahre lebst oder 40 Jahre lebst und so, und dann wirst du auf einmal konfrontiert mit Dingen, die mit Sterblichkeit, mit Endlichkeit zu tun haben, dann ist die Chance, dass du dann durchknallst, glaube ich, viel höher, als wenn du vielleicht ein anderes Leben lebst oder wenn du dir schon früh Sachen bewusst machst. Ja. Wie das Leben auch funktioniert oder wie die Welt auch funktioniert und wie Menschen auch funktionieren und so. Nicht nur so ein Abbild der Medien oder so ein Abbild von Märchenbüchern, weißt du? Da ist der Prinz und die Prinzessin und so.
Ja, da sind wir wieder bei Ernst Albrecht, ob wir wollen oder nicht. Ja. Und oder bei den 700.000 Stunden, die wir haben. Das, wenn man sich das klar macht, dass du halt dann, wenn du 40 bist oder 60, nicht mehr 700.000 hast, sondern nur noch 150.000, plötzliche Unfälle nicht mit eingeschlossen in die Rechnung, dann kommst du schon ins Denken. Also völlig d'accord, das schadet nichts. Im Gegenteil, sich damit früh genug auseinanderzusetzen. Ja. Und jeder hat Freunde, Verwandtschaft verloren. Jung, ich habe es erlebt bei Theaterproben, da ist ein junger Kollege mit 27 gestorben. Da galten dann die 700.000 Stunden nicht mehr und er hatte sich vermutlich nicht auf den Tod, auf das Sterben vorbereitet.
Ja. Lässt du so einen Gedanken für dich selber denn zu, dass du so sagst, gut, vielleicht falle ich jetzt um, bin tot? Gibt's das manchmal?
Ja, also das würde, glaube ich, genauso verrückt machen, wenn man sich das jetzt in jeder Minute seines Lebens sagt. Aber so, dass man diesen Gedanken bei sich hat, ja, klar. Also man sollte, glaube ich, nee, Mann, weiß ich nicht. Mich hat jetzt das Sterben meines Vaters auch wieder daran erinnert, dass ich unbedingt Patientenverfügungen unterschreiben sollte und einfach mal so ein paar Sachen regeln oder neu regeln sollte. Ich habe das im Rahmen meiner Herz-OP damals gemacht, vor 11 Jahren. Und das ist schon sehr sinnvoll, ein Testament zu schreiben oder eben diese Sachen, die es dann den Leuten, die übrig bleiben und dich unter die Erde bringen müssen, zu erleichtern. Dass man also rein praktisch das schon mal so regelt. Ich meine, man kauft sich ja auch für den Winter Winterschuhe. Und so sollte man für sein Ableben auch schon mal irgendwann dann gesorgt haben. Also mein Ideal wäre, dass ich in nicht allzu ferner Zeit so einen Aktenordner habe, wo alles drinsteht für meine Leute. Ich kippe um und die nehmen einfach nur den Ordner und da steht alles drin. Und dann müssen die sich nicht 3 Jahre lang durch mein Leben durchwursteln und sich mit Bürokratie abkämpfen.
Ich glaube ja, diese Bürokratie, der man am Anfang als Hinterbliebener, mit der man sich auseinandersetzen muss, zwangsläufig, das ist aber auch etwas, was hilft, glaube ich. Ich glaube, dass das so ein Prozess ist. Ich habe das immer wieder erlebt bei anderen Leuten, zum Beispiel bei meiner ehemaligen Lebensgefährtin, als ihr Vater gestorben ist und so, dass dieses straighte Auseinandersetzen, Beerdigung regeln, das regeln, dies regeln, das hilft. Man ist ja auch total auf der Höhe in dem Moment. So, man macht das alles ganz super und toll. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch irgendwie so, weil man ist gar nicht in der Lage, im stillen Kämmerlein zu trauern, glaube ich, in dieser ersten Zeit, weil man, das braucht eine Zeit, bis das wie sickert, glaube ich.
Gell? Jetzt verstehe ich dich. Also, dass man nicht allein bleibt mit seiner Trauer und da wie so ein, genau. Da hast du sicher recht, wobei, wenn ich von diesem Ordner spreche, es hilft, wenn du schon mal weißt, du musst jetzt den anrufen und den und da sind die Nummern und das sind die Möglichkeiten und so. Also, dass man das einfach so ein bisschen also schon mal was in die Hand bekommt, das würde helfen. Aber du hast recht, dass man eine Aufgabe hat und dass man wirklich zu tun hat, das hilft. Also mir hat das geholfen und ich verstehe heute auch Menschen, also Kollegen, Schauspieler, von denen ich das weiß, dass die am Todestag ihrer Eltern auf der Bühne standen, zum Beispiel. Willy Milovic, von dem habe ich das mal gelesen vor Urzeiten. Damals war ich empört und habe gedacht, das ist ja schamlos und was weiß ich. Heute, viele Jahre, Jahrzehnte später, denke ich darüber nach und das hätte mir auch passieren können, dass ich selber dann auch gerne auf die Bühne gegangen wäre, um wenigstens ein paar Stunden in einem anderen Raum zu sein, geistigen Raum, emotionalen Raum. Und mich auf sowas konzentrieren, um mich auf sowas konzentrieren zu dürfen.
Ist es dir eigentlich wichtig, wie du selber beerdigt wirst? Also sagst du so, ich will auf jeden Fall verbrannt werden?
Oder? Das ist mir überhaupt nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass das, was mein Nachfahren oder meinen Nächsten wichtig ist, umgesetzt wird. Also wenn die der Meinung sind, sie machen es so oder so, dann okay. Ich brauche jetzt keinen bestimmten Song oder so. Also wenn die da Lust zu haben, dann sollen sie irgendwas Lustiges hören oder Trauriges, kirchlich oder nicht. Das ist für mich auch okay. Möchten sie einen Ort, zu dem sie gehen, um an mich zu denken, oder brauchen sie den Ort nicht? Dann sollen sie es so machen. Das würde ich wahrscheinlich, jetzt wo du es ansprichst, mit denen vorher nochmal besprechen. Ja, es gehört auch in die Akte, Seite 2.
Ja, klar. Also ich finde so, also ich finde es so, also finde ich es wichtig, ja. Es geht so. Es gibt so ein paar Sachen, glaube ich, die da vielleicht schon eine Rolle spielen für einen selber, was einen halt, aber das sind natürlich Sachen, die sind zu Lebzeiten für einen wichtig, glaube ich. Dann überträgt man das natürlich auf seinen Tod. Wir haben zum Beispiel hier so ein, wie eine Art Familiengrab. Da liegen aber fast nur Leute, mit denen ich auch zu Lebzeiten auch familiär nicht so, meine Großmutter zum Beispiel, die hatte ein ganz mieses Verhältnis zu der. Und das war mir immer wichtig, hatte das sogar mal verewigt irgendwie schriftlich, dass ich nicht auf diesem, nicht auf diesem Familiengrab liege später. Das möchte ich nicht, auf gar keinen Fall. Das hat was mit meinen Lebzeiten zwar zu tun, also dass ich sage so, aber dass ich so denke, ich habe schon genug Zeit mit denen verbracht. Ich will auch nicht noch da neben denen liegen. Ja.
Auch noch neben denen liegen, das ist schön.
Oder auf denen, man liegt da ja, ja
oder auf denen. Oder so mit denen so verschmelzen dann auch noch.
Ja, und das habe ich, also das habe ich meiner Tochter auch schon gesagt, aber ich muss es mir nochmal aufschreiben und so weiter. Das wäre mir zum Beispiel ein Bedürfnis, ja. Ansonsten sage ich natürlich auch, ja, ob ihr mich, also was, ich kenne das von meiner Familie, da war das so eben auch meine besagte Großmutter, als die gestorben ist, dann, die war dann entzweit mit ihrem Sohn, also hatte da total den Streit. Meine Mutter war irgendwie nicht finanziell in der Lage, die so für eine ganz traditionelle Beerdigung aufzukommen. Dann sollte das eigentlich die Stadt wie übernehmen, ja, die macht aber nur Feuerbestattung. So, weil mein Onkel, also der Sohn meiner Großmutter, wollte es nicht bezahlen und so weiter. Also so, und dann ging das ewig hin und her. Da lag die gute Frau, weiß ich nicht, wie viele Wochen lag die da eingefroren irgendwo, ja, weil die sich nicht darüber einigen konnten, wie sie jetzt unter die Erde kommt, weil sie, weil es sollte ja eine Erdbestattung werden. Sie wollte ja unbedingt eine Erdbestattung. Ja, das hatte sie so festgelegt, ja, so. Und das war ein Stress. Und sowas zum Beispiel finde ich total furchtbar, dass man letzten Endes da einen, den Hinterbliebenen einen Stress macht, weil man sagt, ich will unbedingt Erdbestattung und ist doch im Grunde egal, ja. So.
Ja, also mir wäre es egal und ich will den Angehörigen so wenig Stress wie möglich da machen. Ja, am besten hat man so ein Kuvert mit 7.000 Euro für die Beerdigung da auch noch liegen in der Akte. Und dann
stimmt, ja, weil es Geld kostet, ja. Ja, ja, das stimmt. Also am liebsten hätte ich natürlich, wenn ich das mal hier so fest, vielleicht findet man ja diese Audioaufnahmen kurz oder kurz nach meinem Tod, dass man mich so Wikingermäßig so auf so ein Boot irgendwie schnallt und dann einer am Ufer mit so einem brennenden Pfeil und Bogen, weißt du, so das so schießt und dann, also mich natürlich auch trifft im besten Falle und dann gehe ich so in Flammen auf und fahre dann so irgendwie auf dem See. Gut, der müsste einen Zufluss haben, sonst macht das ja keinen Sinn, sonst würde ich ja nur auf diesem See die ganze Zeit kreisen. Und alle, die mich geliebt haben, stehen am Ufer und so, und es ist Sonnenuntergang und dann ist Ende. Das finde ich, das wäre mein Traum.
Das ist wunderschön. Und jeder schießt vielleicht nochmal so einen Pfeil auf dich. So. Mit einem brennenden Herz. Mit einem brennenden Herz.
Ja, oder die, die mich hassen, die dürfen auch noch einen Pfeil auf mich schießen. Genau. Ja, so. Naja, mal schauen, ist ja vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ja, nee, ich finde, wie gesagt, ich habe das Einzige, was ich halt merke, ist, ich habe ja schon mal eine Sendung gemacht mit dem Martin Sirp über den Tod. Also wir haben das auch so genannt, Martin Sirp und der Tod. Martin Sirp ist, weiß nicht, ob den
kennst. Ja, hilf mir mal. Ja, macht der auch Kabarett, oder?
Ja, Comedy, Kabarett ist ja auch Zauberer.
Ja, genau.
Aus Potsdam.
Wir sind uns, glaube ich, nie begegnet. Nee, ich meine nein.
Ja, genau. Mit dem habe ich, ich habe ja noch eine Film-Talkshow, da ist er festes Ensemble-Mitglied und dann hat er hier auch mal eine Sendung mit mir gemacht über den Tod. Das sind immer die schlechtesten Einschaltquoten, weil die Leute wollen natürlich eigentlich nichts über den Tod erfahren. Also sie wollen eigentlich gar keine Sendung hören über den Tod, ja. Was ich auch ein bisschen verstehen kann. Auf der anderen Seite, weil das ist ja so ein bisschen dieses Ding, dass wir immer sagen, ja, das ist ein Tabuthema. Und wenn wir dann irgendwas im Fernsehen darüber sehen, wie da irgendjemand sitzt, Sterbebegleitung, Mitarbeiter vom Beerdigungsinstitut und so weiter. Und dann gucken wir das natürlich an und fühlen uns nicht so wohl dabei. Ja.
Aber wir haben ein paar Mal gelacht. Vielleicht stellst du das so in den Vordergrund ein bisschen, dass wir auch gelacht haben. Man darf auch lachen. Über den Tod darf man auch lachen.
Ja, ja. Und ich finde es ja vor allem, wenn man sich damit auseinandersetzt, dieses, wie persönlich das eigentlich geprägt ist, dass man sagt, okay, meine Eltern, möglicherweise meine Großeltern noch, ich habe damals noch den Tod meiner Urgroßmutter miterlebt, die mochte ich auch immer sehr gerne, aber das alles, was dann davor gekommen ist, ist mir Schnuppe. Also da habe ich dann gehört, ja, mein Urgroßvater ist dann und dann gestorben, ist mir komplett egal letzten Endes, muss ich eigentlich sagen, weil ich kannte den, ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm gehabt und das, so geht das ja immer weiter. Das heißt, letzten Endes in ein paar Generationen ist das, sind wir vollkommen egal, außer wir hinterlassen was, dann nicht. Ja.
Da reicht ein Foto oder ein Text oder ein Ausweis oder eine Geschichte, die sich immer noch erzählt wird in der Familie. Auch das, glaube ich, entscheidest du ja nicht selbst, wer dir wichtig ist. Das ist so oder nicht. Das ist so wie eine Begegnung. Ich habe das gelegentlich, wo ich jemanden treffe oder in der U-Bahn sehe und mich wahnsinnig hingezogen fühle zu der Person oder das Gegenteil. Und ich kann es nicht begründen. Es gibt Leute, die betreten den Raum und dann muss ich da raus. Oder ich muss unbedingt, oder ich habe das Gefühl, ich will von dem geliebt werden. Also geliebt im Sinne von, der soll mich toll finden, mir an den Lippen hängen, was weiß ich. Ich habe das immer wieder erlebt und bin da manchmal auch voll gegen die Wand gerannt. Und warum das dann diese Person war, konnte ich nie, also manchmal nicht begründen. Selten begründen.
Ja gut, das ist ja wie so eine Chemie, so eine unausgesprochene Chemie. Ich glaube ja manchmal, dass man auch wie von so einem Schlag ist. Ich glaube, es gibt immer so Menschen, die sind wie so Krüppchen, glaube ich, immer so. Es sind so welche, die gehören dahin, die gehören dahin. Und wenn die sich dann treffen, merken so, oh, wir sind eigentlich irgendwie in der gleichen Gruppe.
Das kann einen aber auch abstoßen. Hm. Dass man sich sagt, oh nee, echt, die sind wie ich, das ist ja furchtbar. Ich habe vor 20 Jahren in Prenzlauer Berg gewohnt und zog als Hannoveraner dahin und wollte da wieder weg, weil da nur Hannoveraner waren und Stuttgarter und Franzosen, aber keine Prenzlauer Bergler. Und das war ganz stark ausgeprägt. Das ist, wenn ich da heute hinfahre, nicht mehr so, aber ich weiß es noch. Ja. Hm. Die waren wie ich, da will ich nicht sein. Das fand ich nicht inspirierend.
Ja gut, okay. Aber was ich ja eigentlich meinte, ist jetzt, also davor, was ich meinte, ist, dass letzten Endes da, zum Beispiel dein Ur-Urgroßvater, zu dem hast du ja wahrscheinlich keine Beziehung, oder?
Ur kenne ich gar nicht.
Ja, eben.
Also Ur kenne ich noch, ja. Also kenne ich Fotos und zwar von beiden Seiten. Und da gibt es tatsächlich den einen, der mich sehr interessiert, weil er mich wahrscheinlich erinnert, entweder an mich oder an meine Kinder, ich weiß es nicht, oder an irgendwas anderes. Ur-Urgroßvater, da hört es schon echt auf. Also unsere Familiengeschichte ist nicht sehr erforscht so.
Ja, und ich glaube immer, es macht es einen ein bisschen einfacher, wenn man Künstler vielleicht auch in der Familie hatte, die haben irgendwas hinterlassen, ein Buch oder was Musikalisches oder so, und dann findet man irgendwie so einen Zugang dazu. Aber wenn das so ganz normale Leute waren, dann ist man dann doch relativ schnell vergessen. Ja.
Jein, also meine Oma zum Beispiel, die hatte eine Art. Die war überhaupt nicht Künstlerin, aber die hatte eine Art, die sie unvergessen macht für mich.
Ja, für dich, aber nicht für deine Kinder, 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 Kindeskinder.
Also meine Kinder kennen sie schon, weil ich oft von dieser Art gesprochen habe und die finden das, glaube ich, auch schön. Aber du hast natürlich recht, mit einem Text oder einem Bild hinterlässt man eher Eindruck oder etwas.
Also manchmal, ich finde einfach nur, manchmal muss einem das manchmal klar werden, dass man irgendwie sagt, okay, man ist eigentlich, selbst berühmte Schauspieler, sagen wir mal aus den 20er Jahren, die kennen wir auch alle nicht mehr, die lange, weißt du, sozusagen lange tot sind, selbst die kennt man kaum noch und wie soll das dann in einem anderen Umfeld sein oder in geringfügiger bekannten Umfeld sein? Was ich ja eigentlich damit meine, ist, was bleibt am Ende? Ja, das ist ja so ein bisschen, was ich meine. Was bleibt am Ende? Nicht so viel eigentlich.
Es bleibt, das ist ja wieder das, was vielleicht tröstlich ist. Und vielleicht ist es eher etwas, was so stagniert fast, wenn, Entschuldigung, wenn etwas bleibt, ich weiß es nicht. Letztlich bleiben, glaube ich, sowieso nur Dinge, die mit denen wir etwas wirklich auch im Alltag anfangen können. Also warum reden wir noch von bestimmten Leuten? Entweder waren sie besonders grausam oder sie haben uns etwas mitgegeben, was uns im Leben hilft. Ne? Jesus oder andere, die sagen, liebe deinen Nächsten und das hilft im Alltag.
Ja. Ja, lieber Frank, wir werden beide, glaube ich, jetzt langsam heiser. Ich glaube, wir kommen zu einem Ende.
Ich ende mit Jesus. Das ist ja natürlich auch gut.
Genau. Ja, wunderbar, genau. Das war der richtige, das richtige Wort gerade. Ich danke dir sehr für den Besuch und dass du dich so geöffnet hast für das Thema, sage ich mal. Und da ja wirklich, es war ja sehr privat, muss man sagen.
Ja. Wobei ich sagen würde, es war eher persönlich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt so Wäsche gewaschen habe, die andere nichts angeht, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass wir beide über Dinge sprechen, die man so weitergeben kann, ja, ohne dass man das Gefühl hat, das ist indiskret oder so.
Hm. Ja, das denke ich auch.
Also ich herzlichen Dank für die Einladung, dich kennenzulernen, hat viel Freude gemacht und es war für mich super Gespräch.
Ja, wunderbar. Dann lasse ich das mal so stehen. Lieber Frank, bleib noch dran. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ja?
Danke, dir auch.